Radio Jade, Bürgerfunk.
Willkommen in der zweiten Stunde des Netzwerks Energiedrehscheibe. Heute ist die 74. Sendung, die wir hier senden. Ich bin Stefanie Eilers, die erste Vorsitzende des NABU Wilhelmshaven. Und Fritz und Katharina von den Scientists for Future sind heute auch in der zweiten Stunde da. Direkt hinter der Küste senden wir im Bürgerfunk von Radio Jade. Hier ist die Sendung des Netzwerks Energiedrehscheibe. Wir haben es heute mit den Kipppunkten des Klimas. Fritz und Katharina von den Scientists for Future sind da, haben ein enormes Skript mitgebracht. Und ich darf jetzt Katharina das Mikro öffnen, denn sie möchte was erzählen zu den großen Dingen des Regenwaldes. Bitte schön.
Amazonas-Regenwald ist ja durch mehrere verschiedene Einflüsse bedroht und unter Stress. Das eine ist die Entwaldung, da brauche ich nicht lange erzählen, das haben sich ja alle schon von gehört, dass da große Flächen abgeholzt werden für Viehweiden und für Äcker zur Futterproduktion, Soja und so weiter, was dann zum Teil bei uns auch auf dem Teller landet. Und dazu nur, dass inzwischen diese Waldflächen schon zu 13% dadurch geschrumpft sind. Das ist schon eine ganze Menge. Aber dazu kommt natürlich auch der Klimawandel. Den gibt's ja nicht nur bei uns. Da hat es also schon extreme Temperaturen gegeben. Und das Wetter wird auch unregelmäßiger wie weltweit. Es gibt intensivere Niederschläge und auch längere Trockenzeiten dazwischen. Und es kommt zu Stürmen, die dann also Windbruch erzeugen und Baumsterben, wenn die mit den Klimabedingungen nicht mehr klarkommen, sodass der übrige Wald also auch schon geschädigt ist. Dazu erstmal, bisher ist das ein sehr stabiles Klimasystem. Da treffen vom Atlantik her Nordostpassat und Südostpassat aufeinander, dann steigt die Luft auf und kühlt natürlich dabei ab. Und dadurch kondensiert das Wasser und es regnet. Da gibt's normalerweise täglich Regen, immer wieder, und der Regenwald, wie auch der Name sagt, der hat sich da ganz stabil entwickelt. Und dieses System kann dadurch auch in Gefahr geraten und dadurch in die Nähe von Kipppunkten kommen, indem es auch interne Rückkopplungen gibt. Also zum einen zwischen Regen und Wald, wenn der Wald aufgelockert ist und geschädigt ist, dann verdunstet nicht mehr so viel Wasser. Dadurch wird die Wolkendecke dünner, das heißt, wechselhafter, es wird insgesamt auch dadurch wieder noch heißer. Und die Anpassungsfähigkeit der vielen Arten, die es da gibt, wird dadurch auch geschwächt, weil einzelne ausfallen und andere vielleicht nicht mehr einspringen können. Sonst kleine Änderungen konnten dadurch bisher immer ausgeglichen werden. Und so hat man festgestellt, dass in über 50% des noch bestehenden Regenwaldes die Resilienz abgenommen hat seit den frühen 2000er Jahren. Das heißt, die Flächen können sich von irgendwelchen Stressfaktoren nicht mehr so schnell wieder erholen. Dazu kommt dann auch eine Rückkopplung zwischen Entwaldung und Feuer, weil in offenen Flächen sich eine Grasvegetation entwickelt, die ist leichter entflammbar. Und wenn es immer häufiger, und es wird auch dadurch natürlich heißer in den Bereichen und brennt öfter. Und wenn das mehrmals passiert, dann kann sich da kein Wald mehr etablieren. Weiterhin gibt es dann eben auch Wechselwirkungen mit anderen Kippelementen. Wie Fritz schon eben erklärt hat, auch mit der atlantischen Strömung, an der der Golfstrom dranhängt. Wenn die nicht mehr fließt, dann wird es dort bleibt es heißer, weil die Wärme nicht mehr nach Norden abtransportiert wird. Und das trägt auch wieder zur Temperaturerhöhung bei. Und dieser geschwächte Wald nimmt auch nicht mehr so viel Kohlenstoff oder nimmt keinen Kohlenstoff mehr auf, netto. Der ist seit den 1990er Jahren hat er sich von der Klimasenke, die er vorher war, zu einer CO2-Quelle entwickelt. Ach, er trägt also nicht mehr zur Dämpfung des Klimawandels bei, sondern eher noch zu einer Steigerung. Das ist die Situation, die wir jetzt haben.
Hallo im Bürgerfunk von Radio Jade, hier ist die Sendung des Netzwerks Energiedrehscheibe, heute 74. Ausgabe. Ich bin Stefanie Eilers und wir haben Kipppunkte als Thema und ich kriege schlechte Laune, will ich sagen. Und deswegen müssen wir jetzt nochmal fragen, lieber Fritz, das hört sich alles so dramatisch an, was ihr heute berichtet. Das macht traurig, das macht, ja, haben wir überhaupt noch eine Chance? Du wolltest uns jetzt bitte noch ein bisschen wieder wachrütteln und ins gute Licht führen, bitte.
Gut, gerne.
Danke.
Also, es ist ja so, je langsamer der Klimawandel abläuft, umso länger dauert es, bis irgendwelche Kipppunkte auslösen und umso mehr Gegenmaßnahmen können wir vielleicht noch treffen, umso mehr Zeit bleibt uns. Das heißt, wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass der Temperaturanstieg nicht so schnell kommt, wie er im Moment kommt. Das heißt eben, das, was wir alle wissen eigentlich, CO2 reduzieren, Methan reduzieren, das haben wir gerade am Montag in einem Vortrag hier in Wilhelmshaven erfahren, wie wichtig auch Methan dabei ist beim Klimawandel. Da stoßen wir viel zu viel im Moment aus. Und es wäre halt schon sehr, sehr wichtig gewesen, wenn wir die 1,5 Grad Temperaturerhöhung, die wir ja im Pariser Klimaschutzabkommen festgelegt haben, wenn wir die einhalten würden.
Du wolltest was Positives sagen, Fritz.
Ja, im Moment bin ich noch bei dem Negativen, das ist leider so. Positiv ist es, dass wir uns Zeit erkaufen können, wenn wir frühzeitig Maßnahmen treffen. Das ist leider so. Und wir laufen im Moment weltweit wirklich auf andere Temperaturen zu. Das ist tatsächlich noch negativ. Zu dem Positiven komme ich gleich nochmal im nächsten Block, glaube ich, oder im übernächsten Block, auf jeden Fall.
Ich verspreche, ich werde ihn daran erinnern.
Auf jeden Fall. Also wichtig ist wirklich, dass wir die Treibhausgase reduzieren, dass das Ganze langsamer vonstatten geht. Damit müssen wir alle mitwirken. Es kann nicht sein, dass gesagt wird, okay, unser Beitrag hier in Deutschland ist aber nur so gering. Mit 1% der Bevölkerung machen wir 2% der CO2-Emissionen in Deutschland, immerhin doppelt so viel als der durchschnittliche Bürger auf der Erde. Ich könnte dann von mir aus auch sagen, okay, die Steuern, die ich zahle, die sind hier in Deutschland, die machen nur einen ganz kleinen Anteil hier in Deutschland aus. Da könnte ich doch genauso gut drauf verzichten, meine Steuern zu zahlen. Deswegen wird keine Autobahn weniger repariert oder werden keine Gleise weniger für die Bahn verlegt, weil einfach mein Anteil so gering ist. Also das kann nicht das Argument sein. Wir alle müssen zusammenarbeiten auf der ganzen Erde letztendlich. Es muss weitergehen mit dem Klimaschutz. Und ich weiß auch, dass halt wir viele andere Krisen haben, die uns sehr bedrücken. Und wir haben viele Probleme letztendlich. Und das Thema Klimawandel ist in den letzten Jahren etwas in den Hintergrund geraten. Das müssen wir leider wieder hervorholen. Wir müssen weitermachen bei den Gegenmaßnahmen.
Ach, wir penetranten Umwelt- und Klimaschützer. Jetzt gibt es ja über Europa eine Net-Zero-Aktivität. Ich weiß, die Frage stelle ich dir jetzt einfach mal. Du hast jetzt ja gerade schon einen kleinen Glanz auf die Regierungsleistung unseres Bundeskanzlers gegeben, der ja neulich sagte, man windet sich so raus. Wie kriegen wir das mit diesem Net Zero hin? Das sind ja alle CO2-mindernden Maßnahmen sollen jetzt förderfähig und förderwürdig werden. Magst du dazu was sagen noch, bevor wir auf die positiven Sachen kommen?
Ja, ich kann ein bisschen was dazu sagen. Ich will nicht zu sehr in die Politik reingehen, letztendlich. Es ist ja so, wenn ich mir unsere aktuelle Regierung angucke, wenn ich mir die Politik angucke, dann fällt es mir schwer, dort zu erkennen, wo jetzt positive Maßnahmen für die Energiewende, für den Klimaschutz sind. Mir kommt es manchmal so vor, als ob wir wieder irgendwie zurückfallen ins letzte Jahrhundert. Sollen wieder Gaskraftwerke gebaut werden, also Erdgaskraftwerke, Verbrennerautos sollen noch länger laufen, Erdgasheizungen sollen auch länger laufen, Wärmepumpen sind anscheinend nicht mehr so gefragt. Das sind eigentlich Dinge, die wir eigentlich hätten schon hinter uns haben müssen.
Zumal auch viele Länder das vormachen, ne? Wir witzeln ja in unserem, also ich hatte ja mal berichtet, dieses Netzwerk Energiedrehscheibe organisiert sich in 25 Gruppen, wo diskutiert wird. Eine davon ist rund um das Thema LNG. Und neulich sagte jemand mit so einem leichten Fatalismus, das muss jetzt der Markt regeln. Denn wenn die Regierung sagt, wir wollen wieder Erdgaskraftwerke haben, dann werden jetzt Solarpaneele und Speicher denen ein X für ein U vormachen, die genau diese Pläne haben, so wie wir es jetzt schon in den USA hören, dass Trump eigentlich eine tolle fossile Drill Baby Drill Kampagne fährt, aber die meisten jetzt schon auf Solar und Wind umsetzen und auf Speicher, sodass eigentlich die Bevölkerung schon kapiert hat, wo es lang geht, aber manche Politik wohl noch nicht, ne? So?
Ja, das kann man so sagen. Und es soll der Markt regeln. Das passiert ja gerade nicht, wenn jetzt hier neue Erdgaskraftwerke gebaut werden sollen, die dort im Gespräch sind, weil diese Erdgaskraftwerke werden mit Steuergeldern erstmal bezahlt. Also das ist nichts, was der Markt regelt. Ganz im Gegenteil. Der Markt würde das schon regeln. Aber hier wird durch Subventionen letztendlich werden neue Erdgaskraftwerke gefördert. Und von daher widerspricht das der Aussage, das soll der Markt regeln. Ich habe letztens hier auch eben das Argument gerade hier von einem Politiker in Wilhelmshaven gehört. Ja, aber damit wir überhaupt Klimaschutz machen können, muss ja erstmal die Wirtschaft wieder richtig laufen. Das heißt, wir müssen erstmal die Wirtschaft wieder richtig in Schwung bringen. Nur dann können wir wirklich was gegen den Klimawandel tun. Er hat meines Erachtens nicht verstanden, wie es wirklich laufen kann und laufen muss. Weil letztendlich unsere Wirtschaft hängt sehr vom Klimawandel und von der Energiewende ab. Gerade hier in Wilhelmshaven, wo wir doch viele Planungen haben in diese Moleküle, wie es immer genannt wird, sprich in Wasserstoff, Elektrolyse, alles Mögliche. Wir hängen doch hier sehr von dieser Energiewende ab. Und wenn diese Energiewende nicht kommt, dann haben wir hier in Wilhelmshaven ein großes Problem, denke ich mal, mit den zukünftigen Planungen. Wir sehen das jetzt schon bei der Verunsicherung, die Industrie hat mit Wasserstoff. Da werden im Moment noch sehr viele Investitionen zurückgehalten, weil man einfach nicht weiß, wie geht's denn da überhaupt weiter. Da fehlen einfach klare Aussagen auch unserer Regierung, wie das weitergehen soll. Die Industrie hört Erdgaskraftwerke, aber keine Wasserstoffkraftwerke und weiß dann nicht, was sollen wir jetzt investieren in Elektrolyse oder sollen wir das nicht machen. Das ist letztendlich ein Problem. Und wenn wir weiterhin letztendlich an diesen alten Technologien festhalten, dann wird unsere Wirtschaft nicht wachsen, sondern andere Länder werden dann dieses Wachstum sehen. Wir sehen das schon bei den Elektroautos zum Beispiel. Andere haben uns dort schon zum Teil überholt. Naja, und genau. Wir müssen da aufholen letztendlich. Und das sehen wir auch bei Wärmepumpen zum Beispiel in anderen Ländern. Auch hier in Europa gibt es viel mehr Wärmepumpen als bei uns. Und wir kommen da etwas ins Hintertreffen. Mhm. Das heißt, wir müssen den Klimaschutz vorantreiben. Und wir müssen Beispiele für andere Länder sein. Hm. Und dann kommen wir auch wieder mit der Wirtschaft voran.
Okay. Aber wir müssen mal eben diskutieren darüber, was jetzt positiv ist und welche Zukunftsperspektiven wir haben. Und jetzt machen wir erstmal, wie versprochen, schon mehrfach versprochen, die positiven Dinge, Fritz. Die rollen wir mal eben erst ab und dann nutzen wir den Rest der Sendung für noch ein bisschen.
Genau.
Super.
Dankeschön, ja. Also, ich denke, dass die Industrie die Bedeutung des Klimaschutzes und der Energiewende wirklich erkannt hat mittlerweile.
Ja, das kann ich sagen.
Die brauchen vor allen Dingen Sicherheit für Investitionen. Also auch gerade Sicherheit von der Politik, dass die Richtung stimmt. Aber diese Richtung, die wird von unserer Regierung im Moment nicht wirklich ausgegeben. Die Signale, die dort gesendet werden, sind andere.
Hm. Und bleib im Positiven.
Ja, ich sehe das als positiv, okay, dass die Industrie wirklich schon weiter ist als teilweise in der Politik. Ein weiterer positiver Punkt ist halt die Energiewende an sich. Und die PV, also Solar- und Windenergieanlagen, die momentan weltweit neu dazukommen. Im letzten Jahr, also 2024, waren über 90% der installierten Kraftwerke erneuerbare Energien, also Wind- und Solarkraftwerke. Es ist also nicht richtig, dass massenhaft fossile Kraftwerke oder Atomkraftwerke dazukämen.
Also ich hatte eine Geschichte aus Pakistan gehört, wo die LNG gebucht hatten, aber LNG gar nicht mehr abnehmen können, weil sie so viel Sonne schon machen, Solarstrom schon machen und Akku haben, ne?
Ja, ja. Genau, genau. Und vor allen Dingen PV- und Windenergie Kraftwerke werden immer billiger. Wir sehen den Preisverfall der letzten Jahre. Und die sind billiger als fossile Kraftwerke und viel, viel billiger als Atomkraftwerke. Und wenn jetzt auch hier in Deutschland noch einige Leute fordern, wir bräuchten wieder Atomkraftwerke, wir werden keine Atomkraftwerke mehr bekommen hier in Deutschland. Das ist einfach zu teuer, passt nicht zu unserem Energiesystem mehr. Atomkraftwerke sind nicht regelbar, die passen auch nicht zu unserer Last letztendlich. Und passen eben nicht als Ergänzung zu PV und Windenergie. Also da braucht eigentlich keiner Angst zu haben, dass wir hier in Deutschland nochmal Atomkraftwerke bekommen.
Mhm. Grüße an Herrn Söder, gehen raus. Wir haben noch was vom IGH in Den Haag.
Ja, genau. Das ist ein Punkt, den ich gerne noch ansprechen möchte. IGH, das ist der Internationale Gerichtshof in Den Haag. Die haben vor einigen Wochen, ich glaube es war im Juli oder so, entschieden, dass Klimaschutz Völkerrecht ist. Und dass die Staaten das Pariser Klimaschutzabkommen und auch diese Grenze von 1,5 Grad Celsius Temperaturerhöhung einhalten müssen. Warum ist das wichtig für uns? Wir erkennen dieses IGH an, wir sind Teil davon, und letztendlich kommen wir damit, mit diesem Gutachten, mit diesem Urteil letztendlich vom IGH nicht mehr raus aus dem Klimaschutz. Das heißt, wir müssen das einhalten, wir müssen Klimaschutz weiter betreiben, egal welche Regierung hier bei uns kommt. An alles andere, wenn eine Regierung letztendlich nicht darauf hinwirkt, hier den Klimaschutz einzuhalten, die CO2-Emissionen, Methanemissionen zu reduzieren, ist anfechtbar. Das heißt, egal welche Regierung, wir werden diesen Pfad weitergehen. Okay. Und das lässt sich auch nicht mehr im Grundgesetz ändern oder sonst irgendwas. Ja. Das geht weiter.
Also der Drops ist gelutscht. Nach 3 Jahren Ampelkoalition ist der Drops durch. Das heißt, die Wende ist gemacht und es ist nicht mehr umkehrbar.
Genau.
Ja, genau. Guck mal, es ist nicht mehr umkehrbar, Leute. Das heißt, der Ausbau der Erneuerbaren ist so stark und so redundant schon, dass wir den Pfad nicht mehr verlassen werden.
Genau. Ja. Und wir sehen vielleicht hier nochmal Dinge, die uns als Klimaschützer, als Umweltschützer nicht immer gut gefallen. Trotzdem auf langer Sicht werden wir es erreichen und werden wir letztendlich die CO2-Emissionen so weit reduzieren müssen, dass wir eben auch 2045, 2050 auf Null sind.
Okay, also das ist der Anspruch und das passt auch zu der heutigen Sendung. Und ihr merkt, dass man in diesem Kreis der Klima- und Umweltschützer durchaus sehr saftig diskutieren kann. Und das ist auch richtig so, denn so wächst das Wissen. Also ich wusste vieles von den Dingen, die beide heute mitgebracht haben, nicht. Dafür danke nochmal für die Vorbereitung. Und wir haben jetzt ja große Projekte anliegen hier in Wilhelmshaven. Wir sollen also ein Schutzgebiet hergeben, da blutet mir das Naturschützerherz für den Import von grünen Molekülen. Immer wenn ich frage, woher kommen die grünen Gase, kriege ich keine Antwort. Ich stelle sie heute noch einmal. Woher kommen die grünen Gase? Ich habe euch hier in der Sendung bereits nachgewiesen, dass in Argentinien die Projekte von Fortescue, dem Teilhaber von TESS, nicht funktionieren. Gerade heute Morgen bekomme ich aus Namibia die Meldung, auch dazu hatten wir schon Sendung, dass die Leute und die Unternehmen in Namibia nicht glauben, dass die Großskalierbarkeit für Europa funktioniert. Also das heißt, wir müssen in die Eigenproduktion gehen. Ich glaube, da sind wir uns auch einig, Fritz, oder?
Ich glaube, da sind wir uns sehr einig. Letztendlich ist das eine größere Diskussion, die man jetzt nochmal führen müsste, die wir jetzt nicht in ein paar Minuten klären können. Wir müssen einmal diskutieren, wie viel Wasserstoff brauchen wir hier überhaupt in Deutschland? Wie viel müssen wir überhaupt importieren? Da gehen, glaube ich, auch manche Meinungen sehr auseinander, weil wir ändern gerade unsere Energieversorgung komplett. Wir importieren im Moment ungefähr 80% unserer Energie in Form von Erdgas, in Form von Öl, in Form von Kohle. Das werden wir zukünftig so nicht mehr haben, weil wir eben CO2-neutral werden wollen. So, und wir brauchen Wasserstoff. Das ist ganz klar. Ein Großteil unserer Energie werden wir zukünftig aber über direkten Strom machen und nicht mehr zum Beispiel über Öl oder Erdgas. Einfach, weil wir im Wesentlichen heizen werden über Wärmepumpen, weil wir elektrisch fahren werden und so weiter und so fort. Und die Industrie rüstet auch um auf Direktstrom. Wir werden aber für einige Punkte Wasserstoff brauchen, das ist ganz klar. Wir brauchen Wasserstoff für Industrie, wir brauchen noch eine Lösung für die Schifffahrt und dergleichen. Und den Wasserstoff, den produzieren wir am besten durch Elektrolyse hier in unserem eigenen Land, weil wir werden hier auch in Deutschland die Windenergie und die PV deutlich ausbauen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Das heißt, wir haben dann auch viele Zeiten, wo wir wirklich Überschuss von Strom haben. Und diesen Überschuss von Strom, den können wir am sinnvollsten durch Elektrolyse, also durch Erzeugung von Wasserstoff nutzen. Da ist sogar gerade diese Elektrolyse sehr sinnvoll, die zu nutzen. Und vor allen Dingen, der Strom in diesen Zeiten kostet so gut wie kaum etwas. Nicht mehr, der wird sehr billig sein, weil wir haben einen Überfluss an Strom in diesen Zeiten.
Okay, da muss man nur gucken, wer investiert. Katharina hebt nochmal den Finger.
Eine Frage an Fritz. Diese 80% Energie, die wir bisher importiert haben, die werden wir doch in Zukunft wahrscheinlich nicht in der Menge brauchen, weil wir brauchen zwar mehr Strom, das ist klar, weil auf elektrisch umgestellt wird, aber das ist doch viel effizienter, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann ist die Energieausbeute besser und man muss nicht mehr ganz so viel Energie verbrauchen.
Genau, danke schön für den Hinweis. Das ist nochmal ein guter Punkt, Katharina. Und zwar unsere Kraftwerke, Kohlekraftwerk, hat ungefähr 55% Verluste. Wir sehen das hier bei uns in Wilhelmshaven, das Kohlekraftwerk gibt seine Wärme an die Nordsee ab Und zwar eben 55%. Wenn wir Direktstrom von Wind- und Solaranlagen bekommen, entfallen diese Verluste einfach. Genauso ist bei der Herstellung von Benzin zum Beispiel, fallen auch große Verluste ein. Mhm. Und so weiter und so fort. Beim Heizen, Wärmepumpe nimmt die Energie aus der Umwelt. Eine Erdgasheizung braucht natürlich viel mehr. Und da können wir sehr viel sparen letztendlich. Und dadurch geht der Energieverbrauch insgesamt sehr, sehr deutlich zurück.
Sehr, sehr deutlicher Rückgang des Energieverbrauchs. Ich sende Grüße nach Sande zum Herrn Grafen von Wedel, der mir meinte, glaube Februar war das Wasserstofftag in Ezel, dass der Stromverbrauch merklich ansteigen wird. Ja, natürlich. Aber im Gegenzug fällt auch eben sehr viel weg. Hier ist die Sendung des Netzwerks Energiedrehscheibe, heute mit sehr viel Sprache und Stimme. Ich danke euch beiden, dass ihr da wart. Wir sind ganz kurz vor 15 Uhr. Ich lade euch ein, gleich noch zu der Familienfreizeit am Krähenbusch zu kommen. Da können wir das nochmal diskutieren. Wir malen heute nämlich unsere wilde Nachbarschaft beim NABU da draußen. Und ich möchte ankündigen, dass wir in den kommenden Sonntagssendungen, die ihr bitte wieder nachseht, im Programm von Radio Jade oder in der Internetseite www.stephanie-eilers.de, gehen wir nämlich auf das Thema zu, wie fahre ich denn bitte elektrisch mit dem Boot? Wie fahre ich denn bitte elektrisch mit dem großen Brummi und wie fliege ich denn elektrisch? Und ich habe drei tolle Referenten finden können und vermutlich noch einen vierten. Also so langsam kriege ich hier einen gewissen Zugzwang und werde wahrscheinlich wieder mal um Sondersendezeiten bitten dürfen, so wie heute an diesem sogenannten fünften Sonntag eines Monats, der üblicherweise nicht in unseren Senderaster fällt. Ich sage guten Sonntag für euch. Ihr beiden wollt vielleicht noch einen Abschluss sagen. Wir haben jeder noch eine Minute, ihr beiden.
Ja, vielen Dank. Auch von uns viele Grüße an alle Zuhörer, Zuhörerinnen und vor allen Dingen vielen Dank an dich, Stephanie, für die Sendung. Und ja, es kann nur aufwärts gehen.
Und es wird aufwärts gehen, oder? Es wird aufwärts gehen, Katharina, was sagst du?
Dem kann ich mich nur anschließen.
Okay, also alle, die jetzt ein bisschen traurig waren, weil wir doch so viel über Kipppunkte gesprochen haben, weil es bedrohlich klang, die Wolken werden schlechter, das Wetter wird schlechter, wir saufen ab, weiß der Kuckuck. Nein, noch sind wir da, wir können noch etwas dran tun. So wollen wir es machen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag. Kommt gut in den September.